Herzlich willkommen zur 733. Folge des Sneakpods. Ich persönlich muss, um das mein Sneakpod-Sofa an der richtigen Stelle stehen zu haben, nicht mal das Bundesland wechseln, denn ich bleibe in Bayern, in München. Wir haben den Film München im Angesicht des Krieges geschaut. Und Robert Krüger muss sein Sofa allerdings um ein Bundesland verschieben, denn er sitzt in Hessen. Guten Abend.
Guten Abend. Und Christoph Perner, jetzt hast du mich nicht als irgendwas vorgestellt. Dann bist du jetzt einfach Hitler.
Ist heute alles anders.
Genau.
Ja, wenn ich das mal machen muss hier, ich bin da ja nicht drauf vorbereitet. Ist mir dann auch zwischendrin eingefallen, ach ja, Moment, du musst ja die Leute vorstellen. Ach, wie war denn das? Vielleicht muss man sich vorher doch Notizen machen.
So wie der Stefan
das macht. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der es immer noch macht. Macht er das immer noch?
Ich glaube, das variiert von Mal zu Mal.
Ja, du hast vorgeschlagen, München im Angesicht des Todes, Angesicht des Krieges zu schauen.
Angesicht des Todes wäre auch ein guter Name gewesen.
Und deswegen darfst du uns die Handlung zusammenfassen. Um was ging's denn?
Es geht um Appeasement-Politik und um einen Zettel. Nee, also ich mache noch ein bisschen länger.
Aber viel mehr ist es nicht, du hast recht.
Also, wir müssen ein bisschen in die Geschichte, in unsere europäische und vor allen Dingen auch deutsche Geschichte gehen. Wir spielen im Jahre 1938 und zum Hintergrund sollte man wissen, was das Münchner Abkommen war. Ein Abkommen zwischen damals Hitler-Deutschland, England, Frankreich und Italien, in denen es darum ging, ein bisschen Spannung rauszunehmen, weil Hitler die Sudetenlandfrage eskaliert hat und quasi drohte, die Tschechoslowakei zu überfallen und oder damals war es noch Tschechien, ne? Oder was?
Ja, eigentlich hat er nicht gesagt, er droht. Also er hat nicht gedroht, sondern er hat gesagt, er macht's.
Ja, genau. Also ja, das ist ja im Grunde eine sehr direkte Drohung. Aber es ist
eine Ankündigung.
Eine Ankündigung. Aber bevor du nicht angefangen hast, ist es noch eine Drohung, glaube ich.
Eine Drohung wäre es, wenn du sagst, ich mache das, wenn ihr nicht das und das macht. Aber eigentlich hat er ja so und so, eigentlich hat er gesagt, ich mache das, es kommt jetzt nur darauf an, wie ihr reagiert.
Naja, also, aber dann ist ja eine Bedingung, naja, egal. Also jedenfalls, ja. Hitler wollte das Sudetenland und auch mit Krieg, wenn es denn sein muss. Und sind wir in dem Film in der Regel sehr viel in Deutschland, München und Berlin. Und wir sind aber auch sehr viel in London. Und der Film zeigt uns dann zwei Figuren, die, bis dahin, alles, was ich bisher erzählt hatte, ist ja historisch akkurat. Und es gibt aber zwei junge Menschen, die hier eine relativ zentrale Rolle einnehmen, gespielt von George McKay und Janis Niewöhner, die hier noch relativ zentral dargestellt werden. Die hat es in der realen Geschichte so nicht gegeben, aber das ist trotzdem kein kontrafaktischer Film, sondern sagen wir mal, die großen und ganzen, die großen Eckpunkte der Geschichte sind so passiert. Nur diese Handlung dieser zwei Personen, die da so ein bisschen Spannung reinbringt, die hat es so nicht gegeben, aber im Großen und Ganzen wird hier die Geschichte nicht umgedreht. Was vielleicht für die Spannung auch ein bisschen ein Problem ist, da kommen wir dann nochmal dazu. Diese beiden Kerle lernen sich kennen, weil sie beide in Oxford studiert haben. Einer von beiden ist aber Deutscher und er hat halt vor diesem ganzen Nazi-Thema irgendwann in den 30ern oder vielleicht späten 20ern, weiß ich nicht genau, in Oxford studiert. Und nee,
ich glaube Anfang 30 war das.
Haben die sich
31 oder sowas.
Genau, haben die sich kennengelernt. Gibt auch noch eine Frau in diesem Freundeskreis. Und der eine eben, dieser Janis Niewöhner-Figur, geht zurück nach nach Deutschland irgendwann. Das heißt, die beiden kennen sich. Und wie der Zufall, den dieser Film heraufbeschwört es so will, landen sie beide in relativ einflussreichen Positionen. Der eine in England im Außenministerium und der andere, weiß gar nicht, was er so genau ist, aber irgendwie hat er dann eben am Schluss über eine Übersetzertätigkeit auch Zugang zu Hitlers engerem Kreis. Nicht so ganz direkt, aber er wurschtelt sich da so dazwischen, dass er das irgendwie hinkriegt. Und jetzt gibt es ein Dokument, ein wichtiges Dokument auf Seiten der Deutschen, dass sie unbedingt übergeben wollen an die Engländer im Rahmen dieser Münchner Konferenz oder dieses Münchner Abkommens. Und natürlich ist das im Grunde Spionage, so ein Dokument zu übergeben. Man darf sich dabei also natürlich nicht erwischen lassen. Und daraus bezieht dieser Film ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit und ein bisschen Spannung. Weil natürlich gibt es da noch einen von August Diehl gespielten fiesen SS Hitler-Leibstandarte-Mann, der da natürlich immer seine Augen überall dazwischen hat und versucht, das alles zu verhindern. Und vor dem müssen wir immer viel Angst haben. Und nicht zu vergessen, Neville Chamberlain, also der britische Premierminister, der ja im Grunde federführend war an diesem Münchner Abkommen, um zu sagen, wir müssen Hitler besänftigen, diese berühmte Appeasement-Politik, die ja dann spektakulär gescheitert ist. Gibt dann geschichtliche Stimmen, die sagen, dass das im Endeffekt auch Zeit geschindet hat und so dadurch vielleicht gar nicht so schlecht war. Da müssen wir
drüber reden.
Aber da müssten wir jetzt über die Geschichte diskutieren. Ich glaube, wir wollen erstmal über den Film diskutieren.
Auch über den Film, weil das benutzt der Film ja. Also das macht der Film ja.
Der Film sagt das so aus, ja, vor allen Dingen
genau, in diesen Textarfilm. Bezieht er ja Stellung, also für Chamberlain.
Genau, und das wollte ich noch zu Ende erwähnen, Chamberlain hier gespielt von Jeremy Irons und tatsächlich auch eine zentralere Figur, also Hitler wird von Mattes,
genau, glaube ich, ja.
Gespielt und jetzt könnte man meinen, diese beiden Staatsmänner sind in irgendeiner Form auch sehr präsent in dem Film. Das ist aber ein Ungleichgewicht. Also Hitler kommt relativ wenig vor. Das sind vielleicht, lass es 4, 5 Szenen sein. Und Jeremy Irons als Neville Chamberlain aber durchaus mehr. Mhm. Und ja, aber unsere beiden Hauptfiguren sind halt Hugh Leggett und Paul von Hartmann. Die beiden Ex-Studienfreunde, die hier sich auf unterschiedlichen Seiten der politischen Spielbälle, nein, Balligkeiten, wie auch immer, das sind alles keine Wörter, dieser Satz wird nichts mehr, wiederfinden. So, Punkt. Jetzt, wie fanden wir das? Da atmet er erstmal.
Also ich, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Schauspiel war brillant, die Schauspieler waren brillant, fand ich, fast durchweg. Der Hitler war natürlich ein bisschen eine Comicfigur, aber dazu neigt Hitler halt,
ja,
weil Hitler halt eine Comicfigur war in seinem Gehabe. Und das macht der Mattes schon hier auch. Also der macht ihn schon auch zu einer Lachnummer eigentlich. Aber schon auch schauerlich. Also man hat schon Angst vor ihm irgendwie.
Ich fand es erfrischend, dass sie nicht so sehr versucht haben, ich da kurz reingrätschen darf, dass sie nicht so sehr versucht haben, dass der Hitler so Hitlermäßig aussehen muss.
Ja, genau.
Also der hat den Bart und er trägt diese braune Uniform und er ist ein bisschen klein und ein bisschen dünn und ein bisschen hässlich. Aber
eigentlich zu dünn, gell?
Er hat alle so die Charakteristiken, die du ihm so zuschreiben wirst, aber halt, sie haben jetzt nicht versucht, ihn irgendwie mit einem Schauspieler zu besetzen, der absolut so aussieht oder ihn irgendwie über Maske so hinzuknallen, sondern einfach nur über die Wirkung. Also er wird
so ein Fiesling halt.
So ein Fiesling zu sein und so ein bisschen so zu sprechen, aber es auch nicht zu übertreiben vom Schauspiel her. Ja,
schon ganz schön so gesprochen, oder?
Ja, aber er hat ja nicht dieses charakteristische Rumbrüllen aus den Reden nicht gemacht. Ja. Und insofern, ich habe jetzt nicht so 100% präsent, wie Hitler gesprochen hat, wenn er sich ruhig mit jemandem face-to-face unterhalten hat. Davon weiß ich nicht, ob es da Videoaufnahmen in Masse davon gibt.
Es gibt so Tonaufnahmen.
Dann habe ich die nicht präsent. Also insofern, für mich hat es so funktioniert, auch wenn ich am Anfang dachte so, die sieht ja gar nicht aus wie Hitler. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist eigentlich nicht schlimm, dass das so ist, sondern die Wirkung ist es eigentlich, wie er ihn spielt und das hat trotzdem gut funktioniert.
Ja. Chamberlain hingegen hat verdammt nach Chamberlain ausgesehen.
Ja, also das absolut. War
beeindruckend.
Absolut,
ja. Und auch fantastisch gespielt. Also, Ja, da, das sind die positiven Punkte, die ich an dem Film zu nennen habe. Ich fand vieles ganz schön schlimm. Ich fand, also, um mal mit der Technik anzufangen, what the fuck soll das mit dieser Wackelkamera?
Furchtbar.
Was soll denn das?
Bin ich bei dir, furchtbar.
Und zwar eben nicht in wilden Verfolgungsjagden und Bourne-mäßigen, wir hauen uns auf die Fresse, sondern, nee, ruhigste Minuten und die Kamera wackelt, der Kameramann noch vollkommen besoffen offensichtlich, also, oder Parkinson, ich weiß, also schlimm. Ich weiß nicht, was das soll.
Wilde Unterstellung. Ja, nee, es ist einfach, offensichtlich haben sie sich als Stilmittel so überlegt und ich finde es wirklich auch eine Fehlentscheidung, also bin ich vollkommen bei dir.
Und auch viel zu stark einfach. Also ja. Ich habe jetzt, meine Frau guckt ja gerade wieder diese furchtbar manipulative Heulserie This Is Us.
Okay.
Und da ist mir vorhin aufgefallen, dass da auch eine leichte Wackelkamera auch in ruhigen Szenen ist, aber so wenig nur, dass es einem nur auffällt, wenn man eben, ja, wenn man allergisiert ist, wie ich jetzt nach dem Film. Vorher war es mir nicht aufgefallen. Und da ist es eben nur so wenig, dass eben ja, man so das Gefühl hat, man, das ist ja auch damit gemeint, gell? So als wäre man selbst die Kamera und man bewegt sich selbst ein bisschen so, als um dem Ganzen so Immersion zu geben, gell?
Ja.
Was natürlich Quatsch ist, weil gerade das können wir ja mit unserem Hirn und unseren Augen sowas auszugleichen.
Und aber, eben unser eigenes Wahrnehmen nicht als verwackelt wahrzunehmen, obwohl genau, es faktisch die ganze Zeit ist.
Genau. Deswegen ist es eigentlich Quatsch, aber bei This Is Us funktioniert es ja bekanntlich ja so gut, dass es ja ärgerlich ist. Wie gesagt, das ist halt völlig manipulativ, die Serie. Aber hier war es einfach eine Nummer zu viel. Also dieses dauernde Gezitter und Gewackel.
Es gibt so ein paar Szenen am Schluss in diesem Führerbau in München, wo das unterzeichnet wird. Wo es so Szenen gibt, wo man mal so Gänge runterläuft und das Gefühl hat, man könnte eventuell verfolgt werden und so. Da fand ich es dann sogar ein bisschen passend, weil das war jetzt keine, wie du es vorhin angetesert hast, sondern so eine Born-Verfolgungs-Dings und ja. Prügelei, sowas gibt es in dem Film nicht. Aber es war so das Aufregendste, was so passiert ist. Ja, wir müssen da irgendwie da lang und in den Raum kommen und dürfen nicht gesehen werden und der blöde SS-Mann lungert da vielleicht hinter der nächsten Säule oder sowas. Aber in allen anderen Szenen, wie du schon sagst, wir sind da irgendwo in London, es herrscht überhaupt keine Gefahr in irgendeiner Form. Es unterhalten sich Politiker in einem Hinterzimmer miteinander und die Kamera ist die ganze Zeit irgendwie immer ein bisschen am Schwanken. Und da gibt es keinen guten Grund für. Ja, und manchmal halt auch sehr am Schwanken. Gerade am Anfang auf dieser Party, wo wir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte während des Studiums, also gleich in der Eröffnungsszene des Films quasi, geht's schon los. Und dann denkt, okay, die trinken gerade Alkohol und sind
leider. Ja, genau,
kann man so ein bisschen, aber auch da, weißt du wirst in diesen Film reingeworfen, siehst die Figuren zum ersten Mal und kannst eigentlich nicht so richtig folgen, weil du erstmal mit deinem eigenen Sehkrankheit kämpfen musst. Weiß ich nicht.
Ja. Gut, auch diesmal wieder die Mischung aus Deutsch und Englisch.
Sogar sehr gut.
Ja.
Weil sie alle Schauspieler korrekt mit den korrekten Landsleuten besetzt haben.
Ja, genau.
Ja, also,
was eigentlich nicht so schwer sein sollte, aber ist leider offensichtlich,
sehr schwer. Genau, ist in Hollywood sehr schwer und teilweise halt auch irgendwie in europäischen Produktionen. Aber hier jetzt wirklich jeder.
Wir haben diesmal nicht Alicia Vikander als Deutsche bekommen. Danke schön.
Oder als Italienerin, genau. sondern wirklich jeder Deutsche ist mit einem deutschen Schauspieler besetzt und jeder, der irgendwie Englisch sprechen soll, entsprechend anders. Ich weiß nicht, ist Jeremy Irons Engländer oder Amerikaner, das weiß ich jetzt nicht genau.
Ich glaube, der ist Engländer, aber will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Ich klicke ihn gerade an, dann wissen wir das in 2 Sekunden. An der Isle of Wight geboren, ja, okay.
Ah, okay.
Wight, nicht, hat kein R. Genau, südliche englische Küste. Genau, also das passt und demzufolge ist es halt auch so, wenn der Schauspieler, der McKay, George McKay, wenn der Deutsch spricht, dann hat er einen Akzent, ja, weil das für ihn eine gelernte Sprache ist. Genauso andersrum, wenn Janis Niewöhner als Deutscher.
Trotzdem spricht er okay Deutsch.
Ja, also, er spricht okay Deutsch, aber
das Gefühl hat, er weiß, was er sagt. Das ist ja auch häufig so, dass so Leute, die dann sagen, ja, der kann Deutsch und dann hört man sie Deutsch reden und man hört halt, ja, okay, das sind halt die Wörter, die er auswendig gelernt hat, aber er hat überhaupt keine Ahnung, was er da sagt. Das war hier schon besser. Also man hatte so das Gefühl, ja, es könnte sein, dass der Deutsch studiert hat. Und Niewöhner genauso, wenn er Englisch gesprochen hat. Also es war so.
Ganz genau. Es geht ja gerade auf TikTok und Instagram so ein Video rum, wo ein Schauspieler bei Colbert sitzt, nee, nicht, war das bei Colbert? Nee, bei Conan, glaube ich, sitzt. Und Dieter, sein Opa, Chris Pratt ist das, der erzählt diesen Dieter, sein Opa sitzt irgendwie, die sitzen bla und also er erzählt den Witz auf Deutsch in der Sendung, mhm, und alle lachen sich darüber kaputt, dass Chris Pratt jetzt in der Conan-Show einen Witz auf Deutsch erzählt. Das muss irgendwie eine alte Aufzeichnung sein, aber die Conan-Show gibt es ja aktuell gar nicht mehr, hat ja aufgehört. Aber mhm, der geht gerade jetzt viral. Ich habe den jetzt schon, was weiß ich, 5-mal oder so in den letzten paar Tagen ist der mir irgendwo auf Instagram in den Stories über den Weg gefallen. Und er, mhm, erzählt halt irgendwie einen deutschen Witz und er kann so schlecht Deutsch, dass ich den nicht verstanden habe. Also der nuschelt so Wörter weg und so weiter und irgendwas mit Dieter, seinen Opa und Peter und irgendwas und es wird dann hinten raus immer nichts und die Leute lachen so laut dazwischen, weil sie halt nichts verstehen und weil Conan sich darüber amüsiert, dass er auch nichts versteht von dem, was der da erzählt und er auch vorher im Setup gesagt hat, ihr werdet es nicht kapieren und da merkt man, das ist genau das, was du meintest, da merkt man exakt, Chris Pratt versteht auch nichts von dem, was er da sagt. Also ja, er, es hat ihm vielleicht irgendjemand mal beigebracht und er hat die Tonfolge auswendig gelernt oder so, so hört sich das zumindest an. Das ist wirklich kein Deutsch eigentlich. Und das ist hier absolut nicht so. Die sprechen schon wahrscheinlich Deutsch oder es ist synchronisiert worden. Das weiß ich nicht, wie es gemacht wurde. Aber die endgültige Wirkung ist gut, ist sehr gut sogar.
Ja.
Und das auch bis in die Bedienung, die irgendwie in dem Restaurant, die Typen am Nachbartisch und die Gespräche, die du im Hintergrund hörst, in einem Biergarten oder so. Da hörst du halt wirklich, das ist jetzt nicht irgendwo in England und hat man halt 5 deutsche Schauspieler für die Hauptrollen eingeflogen und dann für die Wirtin und das Gemurmel im Hintergrund doch wieder Engländer genommen, die irgendwie so tun, als ob sie deutsch, sondern das ist durchgezogen.
Ja.
Und das ist gut.
Das stimmt, das ist gut.
Also was hatte ich jetzt gewurmt? Außer also, der Kamera.
Diese Agenten-Story, ja? Du hast es ja schon angeschnitten am Anfang. Das Problem ist, dass wir halt wissen, oder ja, sagen wir so, wir vertrauen am Anfang des Films darauf, dass hier keine kontrafaktische Geschichtsschreibung betrieben wird. Entschuldigung, meine Hühner müssen ins...
Deine Hühner müssen zum Beten.
Zum Gebet. Ich hoffe, sie tun's. Und dadurch haben wir halt eigentlich null Spannung, was diese Agentengeschichte angeht. Also auch, ja, diese Agentengeschichte, das ist halt ein Dokument, wo die Pläne von Hitler, also so eine Mitschrift der Pläne von Hitler, dass er halt nicht nur das Sudetenland will, sondern dass er halt einen großen Angriffskrieg über ganz Europa entfesseln will. Was eigentlich nicht so eine große Überraschung ist oder war oder jetzt nicht so eine ganz neue Information. Aber für Chamberlain halt, gell? Also der wollte es halt nicht glauben oder der wollte es halt nicht sehen. Und deswegen ist halt dieser Plot, ja, wenn wir dem Chamberlain nur beweisen, dass der Hitler eben wirklich einen Angriffskrieg führen will, dann wird er eben nicht diese Peacement-Politik machen. Ja, das war halt eine schöne Hoffnung, aber wir wissen halt schon, dass es nicht funktionieren wird, weil Chamberlain ist halt in die Geschichte eingegangen als der diese Appeasement-Politik halt bis zum bitteren Ende durchgezogen hat. Und damit ist halt diese ganze Agentengeschichte für uns vollkommen, ja, eigentlich witzlos, gell? Auch wenn da so ein bisschen Spannung erzeugt wird, das in dem Zug, wo dann zufällig das gleiche Abteil wie dieser SS-Fuzzi hat.
Den er auch ja, da fand ich,
zufällig mit ihm auch auf der Schule war.
Ja, und die Menge an Zufällen, die hat mich auch genervt. Also schon der Zufall, viel, ja, dass diese beiden Oxford-studierten Kumpels genau beide in den Regierungen landen und dann wichtig dann werden.
Noch ein Dritter praktisch.
Und dann kommt noch ein Dritter, mit dem war er auch auf der Schule und der ist der böse SS-Mann. Mhm. Und jetzt werden die ausgerechnet so wichtig. Das war mir dann so, wie wahrscheinlich ist das, ja? Dass ja, der andere ja nicht irgendwie entweder eingezogen wird und an die Front muss oder keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, mit seinem Oxford-Studium dann am Ende irgendwo in der Wirtschaft landet und irgendwas, keine Ahnung, ja. Zyklon B produziert oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber dass die ausgerechnet an diesen beiden Punkten so nah jeweils an ihrem politischen Landesspitze dran sind, dass sie dann am Schluss auf der gleichen Konferenz wieder aufeinandertreffen und dann dieser SS-Mann, mit dem er zur Schule gegangen ist und so weiter. Und das ausgerechnet von all diesen Leuten, die Hitler jeden Tag um sich rum hat, diesen einen Dolmetscher, den er irgendwie einmal gesehen hat, dass er den dann aussucht, um den so ein bisschen auf dem Kieker hat mit der Armbanduhr und so weiter. Das ist alles so an den Haaren herbeigezogen, um Hitler noch ein bisschen Screentime zu geben und um das nur ein bisschen spannender zu machen.
Ja, und es ist halt nicht spannend. Also, weil wir wissen halt,
wie es ja, endet. Ich weiß nicht, die Spannung würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ich empfand das schon als spannend. Und auch die Sache mit der Waffe, da habe ich wirklich gedacht, bis zu dem Moment, wo sich die Szene entschieden hat, dachte ich, das könnte hier alles noch kontrafaktisch werden. Wer sagt dir denn, dass es genau so nicht wird? Ne? Dadurch fand ich es schon spannend. Aber, und was ich dem Film hoch anrechne, ist, dass er jetzt erstmal nicht versucht hat, also die Nazis zu dem Zeitpunkt waren sicherlich jede Art von grausam und fies und verachtenswert, aber die Filme nehmen dann in der Regel, oder viele Filme machen das, nehmen dann in der Regel sich auch noch ausgiebig Zeit, um das noch auszuwalzen. Also da muss dann auch noch irgendwie auf der Straße müssen irgendwo noch Leute zusammengeschlagen werden und es müssen noch weißt du, wie soll ich das jetzt in Worte fassen?
Wie sie mit ihrer Freundin da umgegangen sind, um halt zu klären, warum der eine kein Nazi mehr ist. Ja, gut.
Das fand ich tatsächlich, ich finde, da hätte ich mehr Backstory noch gewollt, aber ohne, dass man das jetzt alles in aller Ekligkeit und Einzelheit zeigen muss. Mhm. Und ja, es gab so Szenen, wo sie dann irgendwie so auf der Straße langlaufen und überall sind Leute in Uniformen, Wehrmacht, SS, irgendwelche Leute in irgendwelchen Gestapo, keine Ahnung. Und da drohte im Hintergrund immer dieses, man darf sich jetzt hier auf dem Platz in diesem Café immer schön leise sein, nicht zu auffallen zu sehr, weil ist halt alles voll mit Leuten, die mithören könnten oder die irgendwie da sind. Und ich ging irgendwie davon aus, dass eine dieser Szenen noch kommen würde, wo er dann irgendwie auf der Straße rumläuft und dann doch noch von irgendwem Probleme kriegt. Aber das ist, er hat es geschafft, irgendwie diese Bedrohung real zu machen, ohne mich jetzt noch mit blutigem Zeug zu konfrontieren unnötig für den Film unnötig marktschreierisch zu werden. Und das fand ich gut gemacht.
Ja, ich fand ihn ziemlich öde, muss ich sagen. Ja, und dann müssen wir über Dings reden, also über den aktuellen Bezug. Also gut, der Film ist von letztem Jahr, gell?
Er ist Anfang dieses Jahres bei uns in die Kinos gekommen, aber er ist letztes Jahr gemacht und er basiert auf einem Roman, der, glaube ich, noch ein bisschen älter ist.
Ja, ich meine, der kommt natürlich jetzt, oder der hat jetzt eine zeitpolitische Aktualität, wie es nicht annehmen konnte, aber hat er nun mal, weil es halt genau darum gerade geht, um einen Diktator, der einen blutigen Angriffskrieg führt und man überlegt sich, ob man Appeasement machen sollte und in wie viel davon, ne? Mhm. Und der Film endet halt mit der Aussage, ja, die Appeasement-Politik war richtig, weil wir haben uns dadurch ein Jahr Vorbereitungszeit erkauft, was halt nicht mal stimmt. Also das ist halt Geschichtsrevisionismus, was da betrieben wird, weil die Engländer haben sich da halt nicht ein Jahr erkauft und haben sich da vorbereitet. Vorbereitet haben sie sich dann erst unter dem Dicken.
Churchill.
Churchill, genau. Also das ist halt einfach Quatsch. Der Chamberlain hat halt einfach gekniffen und hat halt gedacht, er kann sich da rauskaufen und hat die ganze Situation vollkommen falsch eingeschätzt, so wie im Endeffekt Merkel auch. Gell? Also also deswegen tut mir der Film ein bisschen weh, muss ich sagen. Das hat er natürlich, ich meine klar, dass er geschichtsrevisionistisch ist, doch, das konnte man auch vor einem Jahr schon sehen. Man musste jetzt diese Analogie zu Putin nicht zwingend sehen oder ja, obwohl die auch schon da war vor einem Jahr, ja, egal. Aber gut, das war noch nicht so deutlich, aber halt aus dem Grund tut der Film jetzt echt weh und ist, finde ich, auch also gefährlich dumm. Also, geht mir nicht runter.
Geht dir nicht runter? Ja, er versucht schon irgendwie, das war so ein bisschen auch mein Eindruck, der Autor des Buches ist auch Engländer. Ich habe das Gefühl, der Film versucht so ein bisschen Chamberlain besser darzustellen, ja, als die Geschichte ihn in Erinnerung hat. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist der Mann Chamberlain-Fan. Also der Roman ist von 2017 und der Film ja, letztes Jahr produziert und selbst jetzt die Erscheinung, glaube ich, im deutschen Kino war noch vor Ausbruch des Ukraine-Krieges.
Ja. Ich meine, aber auch jetzt ohne den Ukraine-Krieg, ja, die haben halt nichts gewonnen dadurch, die Engländer. Also das ist halt einfach, das stimmt halt einfach. Dieser letzte Clou oder das letzte, was da, das stimmt halt einfach nicht. Das ist einfach Quatsch. Das ist das, was Chamberlain behauptet hat oder was Chamberlain halt bis zum Ende versucht hat aufrechtzuerhalten als Sichtweise der Geschichte. Aber das ist halt schon seit Jahrzehnten ist die Geschichte sich da sehr einig, dass das halt Quatsch war. Also.
Tjo.
Why? Aber naja.
6. Januar ist er rausgekommen bei uns.
Ja. Gut. Also das lässt bei mir ein sehr, sehr schales Gefühl zurück. Deswegen. Ah. Nee.
Ja. Ja, so richtig runter ging mir der Teil auch nicht. Aber so als sagen wir mal, die Münchner, das Münchner Abkommen und so den Part vor Ausbruch des Krieges mal in einem Film so ein bisschen teilfiktionalisiert erzählt zu bekommen, fand ich mal ganz interessant. Also das hat mich ja. So grundsätzlich, das Setting hat mich jetzt nicht gestört. Auch mochte ich das, wenn sie dann immer so 10 Downing Street und dann dieses ganze britische Getue und so, wie das dann funktioniert und wie dann immer die Königin nur erwähnt wird, aber nicht vorkommt. Das fand ich nett, aber...
Ja, fand ich auch nett, aber war mit einem Schritt zurückgetreten doch ziemlich inhaltslos, gell? Also, weil ist halt im Endeffekt so gewesen, Hitler hat gesagt, ich überfall es jetzt, wir können es gern vorher treffen und damit ihr nicht euer Gesicht verliert und dann nicht in den Krieg ziehen müsst und nicht eingreifen müsst, könnt ihr vorher sagen, dass ich das Sudetenland mir halt nehmen darf. Und dann haben die anderen gesagt, ja, okay, dann machen wir das so. Treffen wir uns in München, unterschreiben da was, unterschreiben wir morgen. Ach nee, unterschreiben wir schon heute, wir haben ja eh nichts zu besprechen. Ja, es ist ja eh schon klar, was wir, dass wir das machen, was Hitler halt will. Ja? Also viel Inhalt war da nicht. Also es war halt ein bisschen Lokalkolorit. Das fand ich auch nicht schlecht. Als Lokalkolorit war nicht schlecht gemacht. Also, aber naja.
Ja. Na gut, dann müssen wir jetzt noch Punkte da dranhängen und lassen wir es dabei.
Ja, dann machen wir Punkte.
Ich gebe ihm 6,5. Wie gesagt, ich fand ihn nicht unspannend und wie du schon gesagt hast, die darstellerischen Leistungen sind durch die Bank sehr gut und ja, ein bisschen Spannung, ein bisschen Thriller-artiges mit so ein paar Fragezeichen, aber alles in allem nicht so schlimm.
Ja, also ich fand ihn langweilig. Ich fand die Geschichte überflüssig. Ich fand ihn gefährlich, dumm, revisionistisch, vor allem in der heutigen Zeit, wofür er zum Teil nichts kann, aber ja, ich als Schauer hab das halt mit präsent. Die Schauspieler waren brillant, dafür gibt's extra Punkte. Alles in allem für mich 3,5 Punkte.
Wow. Okay. Ja.
Und dann die Wackelkamera.
Okay, dann lass uns trinken.
Ja.
Und möchtest du den Witz von Chris Pratt noch hören? Ich habe ihn gerade zufällig hier ergoogelt.
Ja, gerne.
Soll ich den jetzt auch mit einem schlechten amerikanischen Dialekt vortragen und am Ende so wegnuscheln, dass du ihn nicht verstehst? Aber er sagt vorher, you won't get it.
Kann das sein, ja.
Er meint, weil er so, weil sie halt kein Deutsch können. Ich meine, du wirst ihn nicht verstehen und die Hörer auch nicht, weil er am Ende nicht lustig, also die Pointe, ich weiß nicht.
Ah, also wie der Jazzwitz, sehr gut.
Dieter und sein Opa Peter sitzen am Berg und Opa Peter sagt, Dieter, siehst du all diese Häuser? Ich habe all diese Häuser mit meinen Händen gebaut. Aber heiße ich jetzt Peter der Hausbauer? Nein. Und siehst du die Kirche? Ich habe die Kirche mit meinen bloßen Händen gebaut. Heiße ich jetzt Peter der Kirchenbauer? Nein. Und die Mauer? Ich habe diese große Mauer mit meinen eigenen Händen gebaut und heiße ich jetzt Peter der Mauerbauer? Nein. Aber du fickst eine Sau.
Hä?
Ja, genau.
Moment mal.
Ich weiß nicht, ob er am Ende noch was vergessen hat oder ob dieses Transkript, was ich hier gefunden habe, unvollständig ist. Fragezeichen.
Der Sauficker? Er heißt jetzt der Sauficker oder was?
Ich weiß es nicht. Der fehlt irgendwie.
Er bräuchte also niemanden, der den Witz erklärt.
Bitte, ja, wenn jemand diesen Witz erklären kann, sneakpod.de Folge 733 bitte einmal anklicken.
Er hat ganz viele Dings und heißt, es hat sich nicht auf seinen Namen abgedings, aber er hat einmal eine Sau gefickt und jetzt heißt er der Sauficker oder was?
Ich weiß es nicht. Das ist alles, da fehlt so viel.
Seltsam.
Man würde eigentlich von einem Schauspieler erwarten, dass er weiß, wie man einen Witz erzählt. Das ist ja, ja so eine Kernkompetenz, irgendwie eine Story rüberzubringen. Aber nun, offensichtlich nicht auf Deutsch und offensichtlich nicht Chris Pratt in dieser Show.
Nee, darauf trinke ich mal ein.
Was trinkst du denn?
Ich bleib in. Oh, jetzt habe ich mir natürlich. Könnte sein, dass ich mir jetzt ein Eigentor geschossen habe. Ich habe gesagt, ich bleib in Bayern und trinke einen Enzian. Jetzt habe ich hier einen Lantenhammer-Enzian. Ich weiß aber nicht, ob Lantenhammer überhaupt aus Bayern kommt oder aus Österreich.
Gute Frage.
Kann sicher sein, dass es aus Österreich ist. Aber es passt dann ja auch zu Hitler und so, gell? Also, ich trinke Enzian.
Sehr gut. Warte, ich google das kurz. Lantenhammer. Lantenhammer Traditionsdestillerie. .de ist schon mal die Webseite, aber das muss nichts heißen. Ich lehne die Cookies ab.
Nee, Schliersee. Schliersee ist doch in Bayern, oder?
Das denke ich ja.
Steht hier drauf. 83727, das klingt nach Bayern. So. Ja, alles richtig gemacht. Ja, ja.
Mal.
Ah, schön. Enzian schmeckt schön nach Erde.
Ja, das sieht sehr nach Hausharm. Das ist die Erlebnisdestillerie. Hausham, Entschuldigung. Jetzt habe ich alle unsere Hörer in Hausham beleidigt. Alle 0,2. Schauen wir mal, wo das ist. Das ist ja am Schliersee in der Nähe, etwas nördlich. Schön die Gegend da. So. Schau dir das an. Bisschen deutlich südlich von München. In der Nähe des Tegernsees. Auch. Rottach-Egern,
ein bisschen
östlich. Bin in Sieversheim. Ich glaube, das ist noch Rheinhessen oder sowas. Ein Weißwein. Mhm. Eines meiner Lieblingsweingüter. Wagner Stempel. Hat ein bisschen gezischt. Nanu. Das ist ungewöhnlich. Aber die Flasche ist schon halb leer, vielleicht kommt das daher. Weißwein, ja. Riesling, trocken, Wagner-Stempel, der Gutswein, also das ist die Basisqualität. Trotzdem, fantastisch.
Gut. Was haben wir denn noch zu besprechen?
Du hast Jackass geguckt. Das heißt,
oha,
den hatte ich, glaube ich, tatsächlich auch mal auf meine Watchlist geklickt.
Dann sei mal froh, dass ich ihn schnell genug gesehen habe. Da habe ich dir wieder Lebenszeit gespart.
Ist das dieser Jackass Forever oder wieder?
Nee. Noch viel später. Ich glaube, 10 Jahre später gedreht. Jackass 4.5.
Okay, kannst du mir nochmal die
anderen alle die Stories erzählen?
Die Stories. Nein, ich wollte nur die Abfolge. Aber jetzt hab's gerade selbst gefunden. Also Jackass the Movie 2002, Jackass Number 2 2006, Jackass 2.5 2007, Jackass Presents Matt Hoffman's Tribute to Evel Knievel 2008, Jackass 3D 2010, Jackass 3.5 2011, Jackass Presents Bad Grandpa 2013, Jackass Presents Bad Grandpa 5, was ist mit den anderen Teilen passiert, 2014, Jackass Forever 2022 und dann Jackass 4.5 auch 2022.
Siehst du? Ach so, ist gar nicht 10 Jahre später.
Nee, dann habe ich offensichtlich, Jackass 4.5 ist compiled from outtakes, behind-the-scenes footage and unused material shot during the filming of Jackass Forever.
Along Ach, das ist interessant.
With later interviews with the cast and crew members, it was released on Netflix May 20th, 2022.
Ich habe also praktisch den Ausschuss geschaut.
Ja.
Sie hat das erklärt, weiß ich nicht, vielleicht erklärt das einiges. Ich glaube es aber nicht. Dann werde ich mal den Forever schauen müssen. Also man kann es auf zwei Dinge recht leicht zusammenfassen, wovon das handelt oder was die Stunts beinhalten. Das eine ist, sich anal irgendetwas einzuführen, sei es zum Beispiel Chili-Soße oder einen lebenden Fisch, der dann von einem Adler aus dem Arsch von Steve O herausgepult wird und gefressen wird. Und mit der Gefahr natürlich, dass der Adler die Hoden auch gleich mitnimmt, also Steve O's Hoden. Das ist eine Sache. Und das andere sind Penis und Hoden Misshandlungen jeglicher Art. Also es wird halt mit allem, mit Bowlingkugeln und mit irgendwas reinge, weiß, oder platt gedrückt. Penisse werden zwischen zwei Plexiglasplatten platt gedrückt, so auf, weiß nicht, Millimeter Stärke und so.
Das ist alles in allem keine sehr empfehlenswerte Sache, was man Penis antun sollte. Ist es gefaked oder?
Nö, ist recht offensichtlich nicht gefaked. Also, die sind da,
also mal ganz ehrlich, also die anderen Sachen, so Kanonenkugel und Berg runterrollen und irgendwie Skateboard-Stunts und so, das
ist auch ganz lustig,
das kann ich alles verstehen, aber
Nee, es ist wirklich,
man. Also da, du trägst auch bleibende Schäden davon, mal ganz ehrlich. Also
zum Teil schon, aber die sind ja mittlerweile im Alter, wo es egal ist, ja. Also die sind ja, wie alt sind die? 50? Haben vielleicht ihre Familie.
Ja, wenn dir danach jede Morgenlatte einfach unfassbar wehtut, weil du irgendwie massive Vernarbungen in deinem Schwellkörper drin hast,
ja.
Das kann man sich doch nicht frei. Also warum?
Check-Ass, das ist der Name ist Programm.
Ja, bisher, also ich hab einige von diesen Jackass-Filmen gesehen und ein paar der Stunts waren auch in den anderen Filmen schon fragwürdig. Ich kann mich jetzt nicht mehr
erinnern. Ja, klar. Aber hier ist halt alles so. Es ist alles. Da ist fast nichts anderes drin.
Ja.
Wirklich auf verschiedene Weisen versuchen die sich gegenseitig in die Eier zu treten oder Schlimmeres. Es ist echt furchtbar. Und macht auch gar keinen Spaß. Also ich habe dann auch zunehmend mit Skip es mir angeschaut, weil es halt einfach, dann reden sie drüber, wie furchtbar das ist und wie sehr das wehtut. Ja, Überraschung. Also ich weiß wirklich nicht, was das sollte. Und das ist ziemlich öde gewesen. Also und ekelhaft natürlich auch, klar.
Okay. Ja, also das lässt mich ratlos zurück. Weil, wie gesagt, bisher, ich hatte das immer so, ja, da sind ein paar eklige Sachen dabei und ich, wie gesagt, die neueren Sachen, so Bad Grandpa, habe ich alles nicht geguckt. Aber ich hatte es immer so verstanden. Bad
Grandpa ist auch dabei, aber ist recht langweilig eigentlich. Aber eigentlich, das meiste ist so eklig, anal oder Hoden.
Ja, okay. Ja, das ist wirklich traurig.
Hodenschmerzen oder Analeinführungen auf verschiedene Weisen.
Also dieses Konzept von extrem Sport. Mit dem Risiko, sich dabei weh zu tun und vielleicht auch bleibende Schäden davon zu tragen, aber halt irgendwie lustige Extremst-Scherze zu machen, im Sinne von, wir weiß nicht, schießen uns irgendwo runter oder machen irgendwelche komischen Stunts, die komplett zum Scheitern verurteilt sind. Das konnte ich noch so irgendwie nachvollziehen. Aber, ja, was du
erzählst. Einer dieser Art ist dabei, wo ich auch das Gefühl hatte, oh, da hätte gerade jemand tot sein können. Also schon so, und zwar recht banal eigentlich, ein Wettrennen mit geschlossenen Augen, also mit so verbundenen Augen. Ich weiß nicht, 5, 6 Leute, die nebeneinander über eine Wiese rennen sollen, und zwar voll Speed. Und die kriegen, also als sie die Augen verbunden kriegen, ist die Wiese halt leer und dann wird halt ein bisschen Zeit geschunden und da werden ihnen halt so Obstacles dazwischen gestellt, wo sie dann halt drüber purzeln und drüber fliegen. Und da ist halt einer, der fliegt mit dem Kopf auf die Kante von so einem wie so ein Maler, so ein Bock, wo du deinen Malertisch drauflegst. Wenn der halt 10 Zentimeter weiter mit dem Kopf gewesen wäre, wäre er halt querschnittsgelähmt gewesen, gell? Also wäre halt mit dem Nacken da drauf geflogen. Wo ich mir auch dachte, so, ist halt, keiner hätte das verhindern können, ja? Der wäre einfach hin gewesen.
Krass, ja.
Also wirklich heftig, so ohne Rücksicht auf ihr Material, auf ihr Menschenmaterial. Also,
pff. Ja, ich meine, einen haben sie doch, der Ryan Dunn war doch mal Mitglied bei Jackass, der ist doch dann irgendwie gestorben, allerdings nicht bei so einem Stunt, sondern ich glaube irgendwie im Autounfall oder sowas.
Mhm. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Naja.
Okay. aber.
Nee, braucht keine Sau. Also, okay, vielleicht ist es jetzt nur der Ausschuss von dem anderen Film, dann muss ich den anderen vielleicht mal schauen.
Aber, ja, ich habe jetzt gerade mal so drüber gelesen, was in dem anderen Film passiert ist. Irgendwas mit Rattlesnakes. Da sind wohl mehr Stunts drin, aber auch Painful Tests, bla bla bla, Penis being used as a paddle for paddleball, Testicles being used as human punching bag.
Ja, genau. Die ganze Zeit.
Vulture eating pieces of meat of women's body. Also, ich weiß nicht, in den Outtakes dann offensichtlich von Steve-O hier von Wee Man. Steve-O having his penis used as a beehive. Bienenstock. Ja, okay, aber dann sind hier auch andere Sachen irgendwie gliding down into a bed of cactuses. Why? Being shot off a ramp by large industrial fans while holding a parachute. Riding a bicycle full speed into a false wall. Und sowieso so having a scorpion sting her lips. Ja, okay.
Ja.
Drinking milk while strapped to a high-speed carousel. Als sie anfangen zu kotzen, werden sie angegriffen mit Paintball-Kanonen. Okay. Ja.
Ja, also braucht keine Sau.
Gut, ich bin jetzt auch, glaube ich, ich werde ihn vielleicht von der Watchlist wieder runternehmen. du machst ja hier schlechte Laune. Aber nee, gut, wir retten hier unseren Hörerinnen und Hörern wertvolle Lebenszeit. Seid gewarnt, nicht 4.5 gucken.
Nee, wirklich nicht.
Ah, sehr schade.
Ach, sind diese Punktdinger immer die Ausschusssachen, oder was?
Ich habe jetzt nur den 4.5 angeklickt, aber ich kann das ja mal schnell hier.
Vielleicht war das so, aber es ist auch egal. Also, aber es ist jetzt meine Hypothese.
Ja, jetzt mal nur so ganz schnelle Gegenprobe, 2.5 Compilation DVD of Stunts that did not make it into Jackass No. 2. Und 3.5.
Alles klar.
Unused footage shot during the filming of Jackass 3D. Entire Film. Ja, okay.
Ja, dann ist das einfach die Ausschuss.
Genau, das ist einfach so Verwertung von. Ach, deshalb heißt es auch nicht Bad Grandpa 5, sondern das ist hier vorne nur in der Überschrift falsch. Es heißt Bad Grandpa Punkt 5. Das ist.
Sehr gut.
Ja. Das erklärt so einiges. Ich habe das für ein kleines Stück Dreck auf meinem Monitor gehalten. Oder? Warte mal. Ich zoome das jetzt größer. Wikipedia. Doch, tatsächlich, da ist ein kleiner Punkt. Ja, ich hatte das so klein gezoomt, dass ich das nicht gesehen habe.
Ja, so.
Beziehungsweise nicht für voll genommen. Gut. Live Wikipedia-risieren in der Sendung, immer gerne genommen. Nächste Kapitelmarke.
Oha.
Kapitelmarken übrigens für unsere Spotify-Hörer. Das ist das, was ihr nicht habt, weil ihr bei Spotify hört. Und falls ihr Werbung gehört habt irgendwo in dieser Sendung, wir kriegen da keinen Cent von.
Genau.
Genau. Nur damit das mal klargestellt ist. Ne? Wir machen das hier kostenlos und in diesem Internet eigentlich außerhalb von diesem Spotify. Jetzt habe ich eine Kapitelmarke gesetzt und wir haben eigentlich gar keine Themen mehr.
Nur noch eins, glaube ich.
Nur noch eins. Das wird eine extrem kurze Sendung. Hast du nicht noch irgendwas erlebt in deinem Leben? Warst du mal draußen? Machen die Hühner?
Die Hühner, die leben sich halt ein, werden immer zutraulicher. Ich sitze jetzt abends häufig, ich habe mir eine Bank hingestellt an den Stall und sitze da dann.
Speziell rentnermäßig gerade.
Ja, total. Gestern habe ich die Theresa dann auch rausgeholt, gesagt, hier, du musst dich da mal mit mir hinsetzen, das ist so schön.
Und dann sitzen wir abends und gucken über unsere Latifundien.
Genau so, geht langsam die Sonne unter. Schön, dass du das Wort jetzt auch benutzt. Und die kleinen Hühner kommen bis auf einen Meter mittlerweile an einen ran. Sie sind mittlerweile auch quasi genauso groß wie die anderen. Also sie sind jetzt alle gleich groß. Sie sind nicht ganz so breit, aber haben dafür längere Beine. Heute war die verdammte Katze von gegenüber im Garten heute Morgen. Und das eine kleine Huhn ist deswegen bei uns wieder durch den Zaun geschlüpft. Und war dann, genau an dieser Stelle hat die Nachbarin auch einen Zaun von ihrer Seite. Das ist nur auf, ich weiß nicht, vielleicht 3-4 Metern über die ganze Länge hat die Nachbarin auch einen Zaun. Aber genau da ist das Huhn rausgeschlupft und war dann zwischen den zwei Zäunen und hat dann da gepiept. Und ich konnte es dann aber da rausholen und Ja, hab die Katze verflucht. Verdammt nochmal, verdammtes Scheißvieh. Aber bald werden die Hühner so groß sein, dass die Katze sich nicht mehr an sie rantrauen wird. Deswegen, also man kann ihnen wirklich beim Wachsen zuschauen. Das ist echt cool.
Naja, die Fotos, die du auf Instagram gepostet hast, da habe ich auch gedacht, oh, die sind doch jetzt schon viel größer als auf dem ersten Bild, was du mir gezeigt hast.
Ja, das ist krass. Also die wachsen und wirklich von Tag zu Tag. Also ist
und jetzt wirken sie so auf den Bildern, die ich gesehen habe, also ich habe sie noch nicht live gesehen, wirken sie wie ausgewachsene Hühner im Grunde. Also so dieses klassische Huhn, was man so sieht, wenn man irgendwie so einen Bauernhof besucht, ist so von der Wirkung her auf dem Foto so ungefähr so groß. Und dann sagst du aber, die werden noch viel, viel größer.
Bin wirklich
gespannt. Also ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen. So ein Monster, ja, Riesenhuhn.
Das wird super.
Dinosaurier bei dir da. Mhm. Ich finde ja immer den Strauß im Opel Zoo. Warst du mal im Opel Zoo?
Oh, schon wirklich lang nicht mehr.
Das ist ja hier der Zoo in Kronberg, also hier so ein bisschen in der Etepetete-Gegend nordwestlich von Frankfurt. Und die haben einen Strauß da und ich nehme an, dass das ein Hahn ist. Ausgewachsen. Und der ist wirklich, also da stehe ich jedes Mal davor, wenn dieses Viech an den Zaun kommt und bin so in Ehrfurcht erstarrt. Weil ich habe schon viel in vielen Zoos Strauß oder wie heißen die kleineren?
Emu.
Emu und dann die noch kleineren Nandu. Gesehen und so, und die sind da immer irgendwie cool so anzuschauen, aber dieser Strauß, dieses Exemplar in dem Kronberger Opel Zoo, alleine die Durchmesser von den seinen Oberschenkeln und von den seinen Knöcheln, also Füßen unten, und die Art, wie die Füße aussehen, der ist so unfassbar groß und so kräftig und so dick, die Beine und die Sehnen, die du da so siehst und so, dass der einfach, das ist ein leibhaftiger Dinosaurier, der da vor dir steht, in riesig.
Das ist er ja.
Und ja, aber das so live zu sehen, also
es wird einem da dann bewusster, als man es hat, wenn ein Spatz draußen vorbeifliegt.
Ja, nicht nur das, sondern auch, wenn ich irgendwie wir haben damals auf unserer Elternzeitreise 2017 in Nordspanien so einen Zoo besucht, ich weiß leider den Namen von dem Ding nicht mehr, müsste ich mal rausgoogeln nochmal, der im Grunde so groß ist wie zwei Frankfurter Stadtteile. Also wirklich riesig, ein riesiger Zoo, wo du mit dem Auto durchfahren kannst, weil du es nicht erlaufen könntest. Und da ist ein Gehege von Giraffen und Straußen drin. Und das Gehege allein ist so groß wie der ganze Frankfurter Zoo. Und da kannst du mit dem Auto drumrum fahren, weil drumrum laufen würde eine Weile dauern. Und dass irgendein Tier an den Zaun kommt, ist auch nicht garantiert, aber es ist relativ wenig Baumbestand drauf. Insofern siehst du.
Fährt man da mit dem eigenen Auto rein?
Ja, fährst du mit dem eigenen Auto rein, ja.
Krass. Ein Risiko. Die wissen ja gar nicht, ob das irgendwie Öl leckt oder irgend so ein Scheiß. Das ist
ja gut, du fährst auf Straßen, schon asphaltierte Straßen. Es gibt dann im hinteren Bereich einen Teil, wo du durchfahren kannst, wo du mit dem Auto auch zusammen mit den Tieren bist. Sind im Wesentlichen Affen und so ein paar Ziegen und sowas, die dann auch um dein Auto rumlaufen und manchmal auch auf die Autos draufklettern. Dann
belästigen, klar.
Genau, da gibt's natürlich dann so ein Gate, wo so komische Rollendinger im Boden sind, wo die Tiere nicht so gern drüber laufen.
Wie bei Jurassic Park.
Ja, genau. Und alles aber so der harmlosere Teil. Es gibt dann einen riesigen Berg oben, um auf den Berg draufzukommen, kannst du mit Seilbahnen fahren. Und die Seilbahnen fahren über das Bärengehege drüber und über das Elefantenareal drüber, was auch unfassbar riesig ist. Also du kannst wirklich Elefanten bei ihren Wanderungen zuschauen, wie sie da so, die können einfach mal 150 Meter in eine Richtung laufen, ohne irgendwie.
Aber bist du dann nicht meist unheimlich weit weg von den Tieren?
Gar nicht so sehr. Also, ja, natürlich, die Sachen sind groß, aber es ist irgendwie doch so geschickt gemacht.
Das ist ja wie eine Safari dann ein bisschen, ja?
Ja, du hast halt immer Parkplätze an den entscheidenden Stellen, sag ich mal. Hast du immer irgendwie Parkplätze, kannst dein Auto abstellen, aussteigen und dann ganz normal wie in einem Zoo an den Zaun gehen. Und wir haben da, also ich habe Fotos, wo wir unmittelbar neben dem Nashorn stehen, wo ein Kamel, habe ich ein Video, wo das quasi fast versucht, die Frisur meiner Frau zu fressen. Also du kommst schon sehr nah an die Tiere auch ran. Auch die Giraffe war direkt vorne am Zaun. Ich habe ein Selfie mit einem Strauß gemacht. Also andere Tiere, manchmal ist es dann wirklich schwer. Also die Löwen zum Beispiel haben wir nicht nennenswert aus der Nähe gesehen. Die haben wir nur aus
die
der
wollten kein Selfie machen.
Genau. Ja, also wo ich eigentlich jetzt darauf zurückkam, da habe ich auch Strauße gesehen, aber die habe ich nicht annähernd so beeindruckend. Vielleicht ist es irgendwie, gibt es unterschiedliche Größenarten oder die müssen halt besonders krass erwachsen, ausgewachsene Hähne sein und ich habe sonst immer nur Hennen, heißen die da auch so? Ich nehme es einfach mal an. Habe ich immer nur Hennen gesehen oder die waren nicht ausgewachsen oder irgendwas. Also klar, ich habe Strauße gesehen, die den Kopf oben höher, wenn sie gerade stehen, höher, größer sind als ich. Aber der in Kronberg, ich glaube, da sind schon, ist schon die Oberkante vom Gefieder größer als ich. Also ist jetzt gefühlt, weil der steht immer so am Hang, da kann man das schlecht einschätzen, wie groß der wirklich ist. Aber also das Ding, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir so, Alter, wie krass bist du eigentlich? Also du musst da mal hinfahren, musst du den mal angucken.
In ja, Sachen, wo ist das
denn? Ja, gib einfach Opel zu bei.
Ach so, ich dachte jetzt da in Frankreich.
Ach so, nee, das war Spanien.
Ach, in Spanien war das
auch. Okay. Das war Nordspanien.
Da komm ich
bisschen hin. Südlich von Santander, wenn das jemand ergoogeln möchte. Namen habe ich gerade echt nicht parat, aber mal gucken, vielleicht finde ich es auf die Schnelle raus. Wenn ich gut war in meinem Google, dann habe ich ihm
bewertet?
Ich mache in Google Maps immer an alle Sachen, wo ich mal irgendwie länger gewesen bin und sei es nur eine Nacht in einem Hotel oder so. Also wo ich den Ort beschreiben würde, als da war ich schon mal. Also irgendwas mehr als durchgefahren. Dann mache ich immer einen gespeicherten Ort dran und wenn du dich dann einloggst auf deine Google Maps Karte und zoomst mal die Welt so ein Stück raus, dann sind überall so kleine goldene Sternchen. Wie so Pinnnadeln, die man reingesteckt hat in die Karte. So, jetzt bin ich auch schon da. Das Ding heißt Parc Natural de Cabarseno. Autocaravan Area habe ich jetzt hier gedingst. Also, nee, Parc de Naturaleza de Cabarseno. Das Titelbild in Google Maps ist tatsächlich auch ein Strauß.
Das ist jetzt ein Zufall. Den letzten Strauß übrigens, den ich gesehen habe, der war in einem Zoo, ein völlig abstruser Zoo, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist, wenn man von uns hier den Main hochfährt, Richtung Wertheim, so zwischen, ich würde sagen, so auf halbem Weg zwischen Birkstadt und Wertheim, wenn dir das was sagt, wenn das euch da draußen irgendwas sagt, wahrscheinlich nicht.
Also Wertheim sagt mir Kletter. Was, das andere nicht.
Genau, Birkstadt ist bei Miltenberg, ja, das ist direkt neben Miltenberg.
Ah, okay, das ist schon ein Stück.
Also zwischen Miltenberg und Wertheim, ja, also so dieser Bereich des Mains, wo man eigentlich nicht langkommt oder ist eher unwahrscheinlich, so Kirschfurt und Kollenberg und solche Orte sind da. Und da ist auch eine dort ansässige Möbelhersteller, wenn ich jetzt wüsste, wie er heißt, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall hat dieser Möbelhersteller, der Chef davon, irgendwann sich in den Kopf gesetzt, einen eigenen Zoo zu haben. Und er hat in dieses Kaff da in the middle of nowhere so einen eigenen, wie so ein, ja, eigentlich, man müsste fast sagen, Wildpark gemacht, aber eben auch mit Tieren aus aller Welt, aber eben hat er darauf geachtet, dass es welche sind, die auch die hiesigen Temperaturen aushalten. Und das ist kostenlos, ja, also wie so ganz viele Wildparks mit großen Gegenden, also schon durchgehen. Das ist praktisch nicht bewirtschaftet, also gehst du halt so, ja, wie es bei Wildparks häufig ist oder manchmal ist, eben nicht wie in Kleinauheim der, sondern schon eher so, ja, sind halt so Gehege, die irgendwo auf der Wiese stehen. Und da stehen halt Strauße oder ich weiß nicht was noch. Die Strauße sind jetzt auch für mich tatsächlich das Eindrücklichste, was ich noch, aber es ist auch sowas wie, ich weiß jetzt nicht, ob Zebras sind, aber es war irgend so ein albernes Huftier, wo man auch nicht denken würde, ich weiß nicht, ob es ein Zebra war. Ah, müsste ich lügen. Also auf jeden Fall ein Haufen Tiere, die man nicht erwarten würde hier. Aber auch Strauße. Also wenn ihr mal da in der Ecke seid, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal eine Stunde Halt zu machen und sich das anzuschauen. Aber ich müsste jetzt wissen, wo das ist. Keine Ahnung.
Googles raus, wir werden das einfach beides verlinken. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also der Cabarseno Natural Park ist tatsächlich aus einer alten Mine, aus einer alten Eisenmine hervorgegangen und wurde dann renaturiert zu primitiver Schönheit der Karstlandschaft. Über 100 Tiere und er ist tatsächlich 7,5 Quadratkilometer groß. Ich habe gerade mal geguckt, ob meine intuitive Annahme so groß wie zwei Frankfurter Stadtteile ungefähr hinkommt. Bornheim ist 2,7 Quadratkilometer groß. Also man könnte dreimal Bornheim nehmen ungefähr. Dann kommt man so auf die Größe dieses Zoos. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal vorbeifahren, wenn ich mal wieder da in der Gegend wäre.
Genau, und der Zoo, den ich gerade meinte, heißt Rauchzoo. Und ist in Freudenberg.
Da freue ich mich aber. Ja. Freudenberg, das ist doch gar nicht so ist wahnsinnig. Da bei
Birkstadt.
Ja, gar nicht so weit von Miltenberg weg, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ja. Rauch so. Und Rauch heißt, glaube ich, auch diese Firma. Ich weiß nicht, ob das noch der neueste Schrei ist oder eher so 70er Jahre Einrichtung. Keine Ahnung. Da kann ich nichts zu sagen. Aber der Zoo war schön. Oder der Wildpark.
Na dann. Ja, Wildparks sind ja auch so ein bisschen, also auch hier in Hanau haben wir ja diesen alte Fasanerie.
Ja.
Genau. Auch finde ich auch immer sehr, sehr schön. Vor allen Dingen da halt auch so fast ausschließlich einheimische Tiere. Gut, dann springt da auch mal ein Elch rum oder ein Polarwolf oder so.
Auch, aber auch ein bisschen mehr Platz haben halt, gell? So, ja, du siehst halt eventuell auch kein Tier oder nur von Weitem. Aber dafür haben sie halt ein bisschen mehr Platz. Gell? Ist halt nicht Zoo. Also ich meine, genau. Frankfurter Zoo ist halt schon so eine Sache. Gell?
Also so Frankfurter Zoo, manche, also das alte Affenhaus zum Beispiel, das neue ist ja sehr, sehr schön. Im Moment wegen Corona immer noch geschlossen, weil die, glaube ich, Angst haben, dass die Primaten Corona bekommen könnten. Also gar nicht so sehr jetzt, endlich. Dass die Leute sich da nicht anstecken. Ins
anderen Primaten.
Ja, also ins Raubtierhaus zum Beispiel darfst du ja wieder rein, weil sie wahrscheinlich sind die Katzen nicht anfällig und außerdem sind es große Glasscheiben, da geht, glaube ich, keine Luft durch. Ja. Aber in das Primatenhaus, in das neue, wo die Bonobos und die Orang-Utans und die Gorillas drin sind, lassen sie noch keinen rein. Aber in das alte zum Beispiel, in das Alfred-Brehm-Haus, heißt es so? Egal. Ich weiß gerade nicht, wie das Haus heißt. Vielleicht heißt es so.
Du einfach so raus, geil. Das hätte ich nie gewusst. Ich weiß nur, das Chimek-Haus, das ist der einzige
Name. Vielleicht ist es auch der, vielleicht verwechsel ich Alfred Brehm, war
das
vielleicht
Nachthaus. Berliner. Chimek-Haus ist das Nachthaus.
Ah, okay. Egal, jedenfalls, vielleicht verwechsel ich auch gerade den Namen. Also das alte Affenhaus quasi, wie heißen sie? Die mit dem roten Arsch, die Paviane. Mhm. Und diese ganzen kleineren Affenarten dann alle drin sind. Dass, wenn ich da reingehe, da habe ich auch manchmal das Gefühl so, das ist nicht mehr der Standard, den man so haben will. Das ist eigentlich ziemlich traurig, was man da drin zu sehen kriegt.
Auch das ehemalige Elefantenhaus, gell, wo dann ja mit schon lange keine Elefanten mehr drin sind. Aber jetzt halt, ich weiß nicht, sind die Spitzmaul-Nashörner, sind die überhaupt noch da?
Ja, Nashörner gibt es noch. Und
schon, gell? Und das ist halt schon schlimm. Das ist halt so Käfige im Endeffekt.
Ja gut, aber die haben einen Außenbereich. Die können auch draußen
latschen. Ja, aber auch der, also zum Beispiel jetzt von dem Flusspferd da, das ist halt winzig.
Ja,
also,
das stimmt. Ja.
Das ist wirklich schlimm. Also...
Ja.
Und ja, die haben dann irgendwann vor mittlerweile ein paar Jahrzehnten haben sie dann eben Tiere reduziert, damit dann die Tiere, die noch da sind, mehr Platz haben. Also auch im Raubtierhaus haben die auch viel weniger Raubtiere. Das war ja früher, waren es ja auch einfach Käfige, wo dann eben ein Panther drin saß oder so. Mhm. Da haben sie dann ja dieses relativ große Tigergehege und
dass die Tiger übrigens nie nutzen. Die Tiger könnten, die Tiger könnten ja draußen sogar in den Teich springen.
Ja, genau.
Ich habe eine Jahreskarte im Zoo. Ich bin wirklich oft da. Ich habe noch nie einen Tiger in diesem Teich gesehen. Noch nie. Die sind immer in dem Haus oder sie laufen außen an dem Haus entlang bis zur Glasscheibe maximal, dann drehen sie um. Was anderes habe ich die Tiger noch nie machen sehen. Also jetzt gibt es ja einen neuen Tiger. Der eine ist ja gestorben und den Jungen haben sie weggegeben. Und jetzt gibt es einen neuen, ich würde mal sagen, einen Jugendlichen. Er ist natürlich sehr aktiv, aber auch den habe ich noch nie im Wasser gesehen. Keine Ahnung, vielleicht komme ich echt immer zur falschen Tageszeit. Vielleicht geht er immer baden, wenn ich nicht da bin. Aber ja.
Ja, ich war auch schon lange nicht mehr im Zoo. Das ist wirklich...
Ja, kommt mal vorbei mit den Kindern, dann gehen wir im Zoo. Aber diese Verabredung müssen wir nicht on-air ausmachen. wir können nur eine Menge Zoos, über die wir geredet haben, verlinken. Ja, ansonsten Hanau, ich finde den... der hat zum Beispiel, die haben ein Dammwildgehege, in das man reingehen kann. Warst du da mal drin? Also, die haben...
Kann mich nicht erinnern.
Das habe ich das auch erst recht spät entdeckt, dass das geht, dass man da rein kann.
Das ist aber nicht der, wo man bei den Wildschweinen rein darf, oder? Beim Eulbach.
Was?
Ja, in Eulbach war das. Da kam man bei den Wildschweinen rein. Aber da gibt es, glaube ich, Wildschweine, wo sie die großen, richtig ätzenden Wildschweine sind. Aber es gibt eben auch so was, wo so jüngere Wildschweine sind. Aber die sind halt auch, habe ich doch auch schon hier erzählt, wo was? Ich dann rückwärts über ein Schwein gefallen bin, weil mich von vorne ein Schwein bedrängt hat. Da war ich, wie alt war ich da? Vielleicht 12 oder so. Und dann bin ich halt 2 Schritte rückwärts gegangen und da stand halt ein weiteres Schwein und über das bin ich dann drüber geflogen.
Okay.
Ja, so Schweine können ganz schön aufdringlich sein.
Also die Schweinegehege kannst du in Hanau nicht betreten und das solltest du auch nicht tun. Das habe ich aber auch, glaube ich, mal hier erzählt, dass ich da gesehen habe, wie eine Bache ihre Frischlinge gesäugt hat. Und zwar wirklich ungelogen 50 Zentimeter vor mir. Also da war ein Zaun dazwischen, aber die lag wirklich, ich stand an dem Zaun und die lag unmittelbar hinter dem Zaun. Und der Zaun ist so hüfthoch. Also da kann meine Tochter drüber gucken. Und die ist 5. Und dann, ja, die hat irgendwie erst laut quiekend und also dieses Geräusch, was sie machen, wenn sie jemanden angreifen, dann machen sie doch so ein Quiekgeräusch, während sie auf den zustürzen. Mhm. Mit diesem Quieken hat sie alles weggebissen und weggeboxt mit ihren Zähnen, was in der Nähe war. Da sind die alle abgehauen, die anderen Schweine. Und dann hat sie ihre Jungen wieder eingesammelt und hat beschlossen, dass sie die direkt vor uns einsammelt. Da war so einer dieser Wanderwege, die immer haben, weißt du, am Zaun entlang ist alles platt getrampelt. Ja, ja. Und dahinter war echtes Dickicht, also da hätte sie sich schwer getan, da reinzugehen. Und dann hat sie halt beschlossen, dass das jetzt der beste Ort ist auf diesem platt getrampelten Weg, wo sie sich jetzt mal niederlässt. Hat sich auf die Seite geschmissen und dann sind die ganzen Kleinen angekommen und haben angefangen zu trinken. Und wirklich so direkt 50 Zentimeter vor uns. Das habe ich noch nie vorher jemals erlebt und später auch nie wieder. Aber wenn die Szene, die sich die letzten 3 Minuten vor diesem Szene abgespielt hat, wie sie die anderen alle verscheucht hat, die irgendwie ihren Jungen zu nahe kommen, ist, da weißt du, da gehst du nicht rein. Da bist du tot, wenn du das machst. ja, aber das Dampf.
Ja, und die haben halt auch krasse Masse, gell? Das ist so das, was du oft, wenn du die halt von Weitem siehst oder im Fernsehen siehst, ist dir das nicht so klar, wie groß und wie massig die sind. Und dass die halt, ja, das ist halt, wir spielen halt nicht in deren Dings. Das ist halt eher wie von einem kleinen Nashorn umgerannt zu werden.
Ja, und die haben Zähne, mit denen sie von unten nach oben schlagen, und zwar in deine Waden. Und ich will das jetzt hier für unsere Hörer nicht weiter ausmalen, was da passiert, aber ich habe mal einen Podcast mit einem Jäger gehört, der erklärt, wie du verendest, wenn du von einem Schwein angegriffen wirst. Das ist nicht schön. Aber das Dammwild hat ein großes Gehege, wo du reingehen kannst. Das war mir nicht bewusst gewesen. Das haben wir irgendwann erst, da waren wir schon das 5., 6. Mal in diesem Wildpark, bevor wir das überhaupt mal entdeckt haben.
Das wusste ich auch nicht. Ne?
Da gibt es dann irgendwo eine große Tür und da kannst du so eine Doppeltür, da kannst du durchgehen. Und dann bist du in dem Dammwildgehege, also so ja, Dammhirsch, Dammreh, nee, wie heißt das? Dammhirschkuh, dann? Nee, Damm, was auch Damm, immer.
Dammhirschkuh.
Ja, was auch immer, Dingsviech jedenfalls. Mhm. Das sind diese etwas kleineren. Also Rotwild ist ja der ganz große Hirsch und die Rotwildkuh ist auch sehr massives Tier. Also da lassen sie dich nicht rein, ist vielleicht auch gut so. aber das Dammwild, ja, die sind halt so knapp über Hüft hoch, so von dem Rücken her und mit dem Kopf dann noch ein bisschen größer. Ich wette, wenn der Hirsch dir Böses will, wenn du den ärgerst, kann der dir auch Aua machen, aber die sind eigentlich recht scheu und recht schreckhaft. Und
das kann so ein Ziegenbock auch, da kann meine Schwester ein Lied von singen.
Ja, das stimmt. und das Gehege ist auch so zweigeteilt, aber halt auch riesengroß. Und die Teilung ist dann so gemacht, dass da ein Zaun in der Mitte ist, wo so kleine Durchgehlöcher sind, wo die durch können, wenn sie wollen. Aber du als Person halt also ein Kind könnte da auch durchrennen, aber da steht halt überall ein Schild, dass du da halt nicht durchgehen sollst. Und es ist auch relativ klar, dass das nicht für die Menschen gedacht ist, dieser Durchgang. Und da können die sich halt verziehen in die eine Hälfte, wenn sie nicht mit dir interagieren möchten. Aber sie können es halt auf der Seite, wo du bist. Und da haben wir tatsächlich meine Tochter hat dann immer irgendwie komische Blätter denen hingehalten und manche Blätter wollten sie halt essen und manche nicht. Also sie hätten sie auch selber vom Boden aufsammeln können, aber sie fanden es dann irgendwie wohl angemessen, die aus der Hand meiner Tochter zu essen. Und du kannst natürlich auch diese komischen Futterpacks da kaufen und das Zeug verfüttern. Das mögen sie dann wohl auch ganz gerne, weil es halt offensichtlich einfach ist, dann an Essen zu kommen. immer dieses Zeug, was die Besucher einem reinreichen, essen. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwie ein kurzes Video, glaube ich, mal gefilmt und auch damals auf Instagram gepostet, wie ich so einen Dammhirsch an seinem Geweih streichel. Was sehr weich ist, der war noch vor dieser Phase, wo sie dann diesen Bast abwerfen, der war noch so etwas jünger. Und da kommst du ja auch nicht so.
Haben die da Gefühl drin? Merken die das überhaupt?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich merken die das im Kopf, dass irgendein Widerstand, wie wenn du irgendwo hängen bleibst mit deiner Mütze oder so, könnte ich mir das vorstellen. Weiß ich nicht. Oder mit deinem Motorradhelm. Keine Ahnung. Wir haben das einfach mit sich machen lassen. Der lag da auf dem Boden, hat vor sich hingekaut und ich habe da angefasst, das hat ihn nicht gestört. Ja, das sind so Begegnungen. Das finde ich dann cool. Wie gesagt, er hätte jederzeit weggehen können. Er war auf der Seite vom Zaun, er hätte da durchgehen können und wäre dann weg gewesen, aber hat ihn offensichtlich nicht gejuckt, dass wir ihn da betüttelt haben. Ja. Kann ich empfehlen. Schön.
Ja, Zoos. Man sollte mehr in Zoos gehen. Also in.
Oder in Wildparks.
Oder in Wildparks.
Gut.
Ja. Nächste Woche bist du keine Zeit, in den Wildpark zu gehen. Befürchte ich, denn jetzt kommt unsere nächste
Kapitelmarke.
Kapitelmarke.
Heißt, was gucken wir bis nächste Woche?
Richtig. Und da sich, glaube ich, der Herr Giesbert nicht gemeldet hat, oder?
Lass mich das nochmal kurz überprüfen. Nee, hat er nicht.
Nein,
hat er
nicht. Dann tauschen wir wohl und ich bin dran.
So machen wir das.
Und beziehungsweise nicht ich bin dran, sondern ich greife einen Vorschlag auf, den wir bekommen haben, denn wir, wenn das in unser Konzept passt, warum sollten wir das nicht aufgreifen? Dann bin ich nämlich nicht hinterher nicht schuld, wenn der Film furchtbar war. sondern schuld ist dann der liebe Matt.
Du beziehst dich, für die, die es jetzt nicht verstanden haben, du beziehst dich auf unsere Kommentare, nehme ich an.
Genau. Matt hat in unseren Kommentaren uns Filme empfohlen und ein Film ist tatsächlich einer, der auch bei Netflix ist und der auch ganz neu ist und den ich durchaus auch hätte vorschlagen können. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, weil er 3 Stunden 5 Minuten ist.
Oh no.
aber er ist super bewertet. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Irgendwie über 8 Punkte bei IMDb. Er heißt
Okay, und er kommt aus Indien.
Genau, bei Netflix steht auch RRR in Klammern Hindi. Heißt das jetzt, dass der auf Hindi ist? Kann sein. Ich weiß es nicht.
RRR steht laut, hier steht das als Originaltitel, Rise Roar Revolt.
Also ich habe auch keine Ahnung, auf welcher Sprache er ist oder so. Ich habe den jetzt einfach übernommen, weil ich habe gesehen, so und so viele Punkte und Indisch und ganz neu ist super, nehmen wir.
Also ich sehe irgendwelche riesigen Massenszenen, Leute, die durch den Wald rennen und einen CGI-Tiger.
Ja, ich bin gespannt.
Also da ist offensichtlich echt was los.
Da ist echt was los. Ich bin gespannt, ob ihr das schafft, den zu schauen, weil er lang ist und eventuell für euch, für dich geht's sogar, aber für Stefan könnte es Körperverletzung sein, ich bin mir nicht sicher.
Also ich bin ja eigentlich zu jeder Schandtat bei sowas bereit.
aber 3 Stunden ist schon eine Hausnummer, gell? Also ja.
Aber tatsächlich, wie du sagst, für Stefan sind lange Filme ja immer. Also ich glaube, ihm macht es mehr zu schaffen, wenn Filme lang sind. Also ich bin da relativ schmerzfrei.
Ah, jetzt sehe ich den CGI-Tiger. Das ist schlimm.
Ich kann mich dann gut beschweren darüber, dass der Film zu lang war und dass man da hätte 2,5 Stunden rauskürzen. Na gut, das wäre ein bisschen viel. gut, aber wir werden sehen. Und er ist auf IMDb wahnsinnig gut bewertet. Insofern vielleicht pöbeln wir jetzt hier nichts ahnend, wie wir sind, rum. Und am Ende kommen wir zurück und sagen, das ist ein fucking Meisterwerk und jede einzelne Minute ist entscheidend, so wie sie ist. Ja. Dann
können wir Matt nur danken.
Genau. Ich kann dann nächste Woche noch ein bisschen über meine neuen eBay-Abenteuer berichten. Ich habe mir ein Videoschnitt, ich will jetzt nicht zu viel anteasern, ein Videoschnitt-Dingsi gekauft, aber es ist noch nicht geliefert und das kann ich dann vielleicht bis nächste Woche mal, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich Zeit haben werde, das auszuprobieren. Vielleicht muss das auch eine Woche länger warten, aber wenn es da ist, werde ich es ausprobieren, sobald ich dazu komme. Ich werde aber auch noch verreist sein, also insofern kann ich dann vielleicht auch von der Reise erzählen. Genau, also Das war die 733. Mhm. Auf sneakpot.de könnt ihr es, seid wie mad, ja, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Geht auf sneakpot.de, klickt die 733 an und kommentiert. Empfiehlt uns die besten Zoos und Wildparks, die wir gesehen haben müssen.
Und neue Filme, die wir schauen müssen.
Neue Filme, die wir schauen sollen.
Ihr wisst, wir haben wenig Schmerzen mit langen Filmen, mit unglaublich schlechten Filmen. Wir sind
oh nein, das wird so ein Trash-Vorschlagefest jetzt in den
Kommentaren. Schlimmer als das letzte Woche kann es nicht werden, oder?
Schlimmer als Jackass 4.5.
Ja, oder so. 2,5 Punkte oder was, das hatte letzte, oder 2,8, glaube ich, hatte der letzte Woche.
Ja, ich habe ihm gegeben einen halben, glaube ich. Ich stehe da nach wie vor dazu. Genau.
Ja. Ich habe ihm mehr gegeben als dem Film von dieser Woche, was schon heftig ist. Aber er hat mich einfach weniger geärgert. Also der diese Woche, der hat mich halt stark geärgert. Aber gut, das ist halt Geschmackssache.
Offensichtlich.
Ja.
Genau, also seid wie mad, geht auf sneakpot.de, schreibt Kommentare, bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein und wir danken euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.